Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Michael Köhler, willkommen. Die moderne Malerei und die Freiheit der Kunst zu schätzen und anzuerkennen, das war Anliegen von Max Liebermann. Der deutsche Künstler engagierte sich deshalb auch in Akademien. Mehr dazu an dritter Stelle hier. Die Kulturwirtschaft interessiert uns und das Kurzfilmfest in Clermont-Ferrand. Zuerst aber Sport und Kultur. Wenn heute Abend die Winterspiele Milano Cortina 2026 eröffnet werden, dann ist auch die Kultur dabei. In Ausstellungen und in einem Begleitprogramm. Etwa die Schau White Out. Sie betrachtet die Winterspiele aus Designsicht. Oder 3000 Jahre Olympische Spiele in der Fondazione Luigi Rovati. Über Faustkämpfer in der Antike und Pferderennen. Eine Cézanne und Renoir Gemäldeausstellung, die gibt's auch. Und vom Komponisten Dario Fainì ist die Musik eine Fantasia Italiana. Rapper Snoop Dogg, der griff als Ehrentrainer im Curlingstadion schon von Cortina zum Besen und übte mit dem Mixteam der USA. Die bei Mailand lebende deutsch-italienische Dichterin Helena Jenicek habe ich gefragt, sehr üppige Kultur ist das ja nicht, oder täuscht mein Eindruck?
Ja, also es sieht spärlich und auch in einer gewissen Weise sparsam aus. Es gibt eine offizielle Hymne und eine Musik von einem gut bekannten und Popkomponisten und eben ein paar Ausstellungen, ein paar Konzerte hier und da, das Einbinden von den Big Events, die irgendwie auch also das immer noch vorragende Image Mailands ausmachen, nämlich die Fashion und die Design Week in das Programm, aber die hätten so oder so standgefunden. Und sonst einige kleinere Initiativen eben in den verschiedenen anderen Orten. Zum Beispiel auch in Cortina gibt es seit Jahren ein Literaturfestival, das gut funktioniert und das jetzt eben in dieses Rahmenprogramm mit aufgenommen worden ist. Ich kann mir denken, das ist einerseits eben auch eine Sache der Sparen, nachdem eben Italien versucht, ein bisschen zu sparen. Und andererseits ist es vielleicht auch etwas, was mit politischen Vermittlungen, die notwendig sind, zu tun hat. Und vielleicht in letzter Hinsicht auch damit, dass es eben nicht nur in einem Ort stattfindet, sondern in Mailand und in Cortina und zum Teil eben in verschiedenen Lokalitäten, wo es eben schwieriger ist, da irgendwie auf einen Punkt alles hinzukonzentrieren und da das große Rahmenprogramm irgendwie aufzumachen.
In der deutschen Bildzeitung war zu lesen, Snoop Dogg rockt Winterolympia. Damit ist gemeint, dass der 54-jährige US-amerikanische Rapper Snoop Dogg die Fackel wohl trägt oder auch getragen hat und sich ablichten lässt mit Eiskunstlaufstar Ilja Malinin in Mailand fotografiert wurde. Also mit weißen Handschuhen und blauer Sonnenbrille bei Regen mit der Fackel gehen, das ist dann sozusagen die ganze Kultur.
Ja, also es war wirklich so eine kleine Sensation und auch eine witzige Sensation, weil also dieses Einspringen von Snoop Dogg als Fackelträger fing an bei der vorletzten Etappe genau in dieser Kleinstadt, wo ich wohne, Gallarate, die eine sehr rechte Salvini-Treue, einen sehr Salvini-treuen, bis jetzt Salvini-treuen, wenn er sie woanders hingeht, dann geht er wahrscheinlich noch mehr rechts, Bürgermeister, der sich lächelnd, smiley, Selfie mit Snoop Dogg hier in der Piazza irgendwie hat ablichten lassen, was dann zum Teil zu einigen Polemiken von Seiten der rechten Kommentatoren nicht nur auf lokaler Ebene geführt hat. Also Snoop Dogg ist scheinbar irgendwie gesponsert, eben auch von irgendjemandem. Das Witzige war dann, dass die Paparazzi verfolgt haben zum Frühstück bei McDonald's. Dieses McDonald's ist so ein typischer McDonald's, der auf so einer Hauptstraße da zwischen Supermärkten und anderen Schönheiten des Konsums irgendwie aufgemacht hat. Dann im Laufe des Tages wurde er dann nochmal abgelichtet in Mailand, allerdings schon mit einem anderen Fackelträger, der eben so ein Chef im Sinne von Kochchef der besseren neuen italienischen Cuisine ist. Und das ist alles irgendwie ziemlich witzig, aber es war irgendwie schon meines Empfindens nach irgendwie symptomatisch, dass eben dieses diese kleine Geschichte viel mehr in die Nachrichten und in die Kommentare gebracht hat, als eben beispielsweise alles das, was im offiziellen Kulturprogramm irgendwie drinsteht.
Wenn der US-Außenminister Rubio ins Bild kommt, was meinen Sie? Wird es dann Applaus geben oder Kritik oder hat es schon Reaktionen darauf gegeben?
Es war alles sehr polizeibewacht. Es hat allerdings in Mailand, also kurz bevor die ganze Einweihung in Mailand stattfand oder an demselben Tag, kann ich es Ihnen jetzt nicht aus dem Gedächtnis heraus sagen, eine von den auch Opposition unterstützte Demo gegeben gegen die angesagte Präsenz von ICE-Agenten während der Olympiaspiele. Und die war ziemlich gut besucht. War auch eben eines dieser Dinge, die mehr Nachrichten wert war als anderes, was da so, abgesehen vom eigentlichen Sport her, passiert.
Die Dichterin Helene Jenitschek über moderate Kultur zur Eröffnung der Winterspiele. Das vielleicht wichtigste Kurzfilmfestival der Welt, das findet am Boulevard François Mitterrand am französischen Clermont-Ferrand statt. Mauern einzureißen, Hürden überwinden, das wollen Filme wie Breaking Walls aus China etwa, die über Unmögliches berichten, etwa eine queere Existenz zu führen im Reich der Mitte. Oder indigene amerikanische Filmemacher Aufmerksamkeit zu schenken. Solche Filme zu machen, scheitert nur zu leicht an der Finanzierung oder gar der Zensur. Dennoch entstehen im Kurzfilmbereich großartige Werke, hat Philipp Adelt festgestellt.
Nordamerika, 15. Jahrhundert. Schneebedeckte Berge, eisige Kälte und zwei alte Frauen, die versuchen, in der Wildnis zu überleben. Die beiden vom Stamm der Gwich'in wurden von ihrer Gruppe zurückgelassen, zu alt und damit nutzlos, nur ein Hindernis im harten Kampf ums Überleben. Die indigene Filmemacherin Princess Dutch Rye Johnson hat mit Two Old Women einen berührenden, ruhigen Film gemacht. Mit subtiler Ironie, wenn zum Beispiel eine der Frauen sagt, jahrelang hätten die Alten den Jungen eingeredet, dass sie hilfsbedürftig seien. Und jetzt kämpfen die beiden Frauen gemeinsam für ihr Überleben. Auch eine Geschichte der Emanzipation. Die Botschaft dahinter ist, dass wir uns gegenseitig brauchen, wenn wir überleben wollen. Dass jeder Mensch wertvoll ist, jeder hat eine Bestimmung, jeder kann etwas zur Gesellschaft beitragen. Selbst von Kindern können wir lernen, von den Alten. Und das ist doch hochaktuell in einer Zeit, wo die Welt immer mehr gespalten ist. Das sagt die Regisseurin Princess Dutch Rye Johnson. Und auch für sie als indigene Filmemacherin sind es harte Zeiten. Gerade ist es wirklich schwer in den USA. Wir indigenen Filmschaffenden wurden nie so unterstützt, wie das zum Beispiel in Kanada der Fall ist. Unsere indigenen Geschichtenerzähler konnten nie aus dem Vollen schöpfen. Sie wurden nicht in gleicher Weise wertgeschätzt. Und jetzt fühle ich einen echten Angriff auf die Kunst, auf öffentliche Medien, auf die Meinungsfreiheit. Mehr denn je sind die Krisen dieser Welt in den Kurzfilmen in Clermont-Ferrand präsent. Vom Krieg in der Ukraine über die Klimakrise bis zur Stigmatisierung von queeren Menschen in China. Über Letzteres erzählt der Niederländer Jan Dirk Bau in seinem halbdokumentarischen Animationsfilm Breaking Walls. Er folgt einem schwulen chinesischen Journalisten, der sich in seiner neuen Heimat Europa für iranische Freiheitskämpfer einsetzt.
Omdat ich in China bin aufgegroeid, ist es lastig für mich, ein helder Bild zu kriegen bei Freiheit.
Es ist schwer für mich zu verstehen, was Freiheit wirklich bedeutet, sagt der Protagonist des Films. In China, da wo er herkommt, sei der Freiheitsbegriff ein ganz anderer. Es ist schwer für ihn, sich gänzlich von seiner Vergangenheit zu lösen. Ein vielschichtiger Film, den Jan Dirk Bau da inszeniert hat. Es fasziniert mich, dass andere Kulturen und Gesellschaften eine andere Sicht auf das Thema Freiheit haben. Das bringt uns aber auch dazu, darüber nachzudenken, was wir beschützen müssen, ohne dabei andere Kulturen abzuwerten. Noch einmal nach Amerika. Viele Filmemacher aus Venezuela sind inzwischen im Exil. José Gil ist Venezolaner und im Kurzfilmvertrieb tätig. Fragt man ihn, wie die aktuelle venezolanische Krise in Kurzfilmen verarbeitet wird, verweist er auf einen chilenischen Film. Berge, Meer, eine Herde grunzender Guanacos grast. Wunderschön, aber einsam ist es hier an der Grenze zu Chile. Sunset Over America ist eine Dokumentation über eine Venezolanerin, die an dieser Grenze festsitzt. Wie sie sind Millionen Venezolaner aus ihrer Heimat geflüchtet. Was sie in Chile vorfinden, erinnert an die Hochsicherheitsanlagen auf Lampedusa, an Grenzzäune in Osteuropa. Filmdistributor José Gil. Die Filmemacher bieten eine andere Sicht als das chilenische Fernsehen. Dort wird immer nur gezeigt, wie die Venezolaner Probleme machen. Aber die Filmemacher zeigen eben auch die andere Seite. Sie fordern die Regierung auf, die Flüchtlinge angemessen zu beschützen. Das Kurzformat eignet sich besonders, all das anzusprechen, was im Langfilm wenig Chancen hat, weil es zu teuer wäre oder zu unpopulär. Kurzfilme, das zeigt das Festival dieses Jahr besonders deutlich, sind bei den brennenden Themen ganz vorne mit dabei.
Philipp Achtelt war das über das Kurzfilmfestival in Clermont-Ferrand. Max Liebermann, der war nicht nur der bedeutendste impressionistische deutsche Maler an der Jahrhundertwende um 1900, er war auch kulturdiplomatisch aktiv, etwa als Berliner Akademiepräsident. Das zeigt ab morgen ganz besonders die Ausstellung Alles für die Kunst, Max Liebermann als Kunstdiplomat zwischen Strategie und Kulturpolitik in der Liebermann-Villa am Berliner Wannsee. Bernadette Krieger ist die Kuratorin und Ausstellungsleiterin und sie habe ich deshalb gefragt, was war ihre leitende Frage, was interessierte sie besonders?
Also das Interesse an dieser Ausstellung hat eigentlich da begonnen, dass wir mit Freunden mal darüber gesprochen haben, wie kann das sein, dass der Vorreiter für die Moderne, Max Liebermann, später Präsident der Akademie der Künste wurde. Wie funktioniert das? Gegen den kaiserlichen Akademismus in den frühen Jahren eingestanden, wie funktioniert das? Und es ist wirklich eine Zeit der politischen Umbrüche gewesen, in denen sich Liebermann sehr, sehr deutlich platzieren musste. Und wir haben dieses Jahr 2026 20 Jahre Liebermann-Villa als Museum und das feiern wir. Und wir sind auch der Meinung, dass man den Erfolg Liebermanns sich noch mal ein bisschen genauer angucken muss. Was unterscheidet Liebermann von seinen Zeitgenossen, von anderen MalerInnen seiner Zeit? Er hat sich schon sehr, sehr vehement für seine Ziele auch eingesetzt und ist da auch einigen Streitigkeiten nicht aus dem Weg gegangen. Er war ziemlich kompromisslos, eloquent, talentiert. Das ist so unser Ansatz, dass wir da noch mal weiter einsteigen wollen.
Frau Krieger, der 1847 geborene Maler Max Liebermann war Ehrenpräsident der Preußischen Akademie der Künste, hatte ab 1899 den Vorsitz der Berliner Sezession inne. Sie haben zu Beginn gesagt, er war ein Moderner, ganz wichtig. Es gibt Fotos in der Akademie 1921. Das ist ein Jahr vor der Ermordung des jüdischen Außenministers Rathenau. Worauf will ich hinaus? Wir wissen, später mit Machtübernahme der Nazis erhielt Liebermann Arbeitsverbot. Wie stand er zur Weimarer Republik, zur Demokratie, zum Innen, zum Ausland? Wie hat er da kulturpolitisch gewirkt?
Also wenn man so will, könnte man Max Liebermann als Weltenbürger von Anfang an eigentlich beschreiben. Also ihm war sehr, sehr wichtig, internationale Kontakte zu pflegen, wusste, wie wichtig das ist auch für sein künstlerisches Fortkommen. Und somit entsprechend Walter Rathenau war ja verwandt mit ihm. Genau das ist auch ein Aspekt, den wir in unserer Ausstellung aufführen wollen, Liebermanns Kunst im Kontext der Zeit noch besser zu verstehen. Was hat er gemalt? Wir haben diese blühende, turbulente, bunte Zeit der Sezession, internationale, moderne Kunst, die in Berlin gezeigt werden kann. Und natürlich hat er mit seiner sehr einseitigen Betrachtung natürlich immer versucht, die Qualität der Kunst in Vordergrund zu setzen. Aber es wurde auch schnell kritisiert. Sein Erfolg wurde kritisiert. Die einseitige Jurierung zum Beispiel. Das heißt, er war auch Teil antisemitischer Angriffe. Sehr, sehr früh ging das sehr heiß herzu in der Publizistik, in der Bildsatire, in Karikaturen, in zeitgenössischen Blättern. Also Liebermann als Person des öffentlichen Lebens war auch adressiert mit Angriffen. Und genau das ist dieser Punkt. Also mit diesem Ausbruch des Ersten Weltkrieges gab es ja einen richtigen Schnitt in der Künstlerschaft. Und das wollen wir in unserem letzten Raum der Ausstellung im Rahmen unserer Akademiezeit präsentieren. Da stellen wir nämlich Georges Cros, Käthe Kollwitz und Heinrich Zille zusammen. Welchen Umgang sie gefunden haben, die soziale Not, die gesellschaftlichen Missstände darzustellen. Und Liebermann hat sich genau für diese Kunstideale auch eingesetzt.
Als Paula Modersohn-Becker 1899 in der Bremer Kunsthalle ausgestellt wird, da erntet sie Kritik. Ästhetik. Das sei also gekritzel und sie wird als Frau abgelehnt. Liebermann seinerseits empfahl die spätere Pazifistin Käthe Kollwitz als Zeichnerin und Malerin. Damit hat er sich keine Freunde gemacht, oder?
Nein, ganz bestimmt nicht. Aber man muss schon auch noch mal sagen, auch mit dieser Gründung der Berliner Sezession, das war die erste Sezession, in der auch Frauen ausgestellt haben und Gründungsmitglieder waren. Also 108 Frauen haben dort ausgestellt. Also Käthe Kollwitz war auch eingeladen worden, dort auszustellen. Und Liebermann, der ja dann Träger der Goldmedaille war, durfte Käthe Kollwitz vorschlagen, auch für eine Goldmedaille mit ihrem Weberzug. Und in unserer Ausstellung können wir zwei Blätter aus dem Weberzug auch zeigen und anhand dessen eben ihren Zugang auch ein bisschen darstellen.
Bernadette Krieger über ihre Ausstellung über Max Liebermann als Kunstdiplomat. Was macht die Kunst? Ja, das fragt man so, wenn man sich nach Erfolg oder Misserfolg erkundigt. Das fragt aber auch der Prinz, den Hofmaler Conti in Lessings Drama Emilia Galotti und bekommt vom Künstler die berühmte Antwort, die Kunst, die geht nach Brot. Darauf der Prinz, das muss sie nicht, das soll sie nicht in meinem kleinen Gebiete, gewiss nicht. Aber der Künstler muss auch arbeiten wollen. Von 4-Tage-Woche oder Teilzeitarbeit war da nicht die Rede, sondern vom Misstrauen in Produktivität des Künstlers und im staatlichen Schutz. Freiheit der Kunst. Mit Kultur Geld verdienen, so heißt ein neues Dossier des Deutschen Kulturrates. Den Geschäftsführer des Spitzenverbandes Olaf Zimmermann habe ich gefragt, es hat ja bis Anfang 90er Jahre gedauert, bis das Politikfeld überhaupt erst erkannt wurde. In Nordrhein-Westfalen sah man, oh, da gibt's ja die Art Cologne, die Kunstmesse, da gibt's RTL, da gibt es Bertelsmann und so viel Kunst. Da arbeiten ja ganz viele Menschen in der Kultur.
Ja, es hat eigentlich wirklich angefangen in Nordrhein-Westfalen mit den Kulturwirtschaftsberichten. Also das war, wenn man so will, schon so ein Stückchen ein Meilenstein, weil man das erste Mal draufgeschaut hat, ist das eigentlich ein wichtiger Bereich oder ist das kein wichtiger Bereich? Und ich glaube, alle waren damals irgendwie schon sehr erstaunt gewesen, wie groß dieser Bereich letztendlich ist, wie bedeutsam dieser Bereich ist und wie sehr er bisher ignoriert wurde. Und seitdem reden wir ja schon alle von der Kulturwirtschaft, auch von der Bedeutung der Kulturwirtschaft. Also ich meine, sie hat ja mehr als 200 Milliarden Euro Umsatz jedes Jahr wird mit der Kulturwirtschaft in Deutschland erwirtschaftet. Das sind schon riesige Beträge. Wir wollen einfach, dass die Politik das auch noch ein bisschen mehr versteht, weil die vergisst das sehr oft. Deswegen haben wir ja auch das Dossier gemacht.
Seit den 90er Jahren ist das also in den Blick genommen worden, nicht zuletzt 98 dann mit Einrichtung eines Kulturstaatsministers beim Bundeskanzler. Und dann folgte ziemlich folgenschwer der erste Enquetebericht der Bundesregierung zu Kultur und Wirtschaft, ne?
Genau, ich durfte damals ja mitarbeiten an diesem Bericht und das, was, glaube ich, wichtig gewesen ist, dass wir auch dort festgestellt haben, weil das ist ja auch so etwas, was auch im Kulturbereich gar nicht so wahrgenommen wird, der viel größere Bereich im Kulturbereich ist der nicht öffentlich finanzierte Bereich, sondern ist der, wenn man so will, der marktgetriebene Bereich, also der Bereich, wo die Menschen mit Kultur Geld verdienen müssen.
Die Öffnung beispielsweise der Künstlersozialkasse oder auch das große Themenfeld KI, das sind so Gegenwartsthemen, die uns begleiten werden?
Absolut. Also erstmal KI ist vielleicht die größte Herausforderung, die wir in den letzten Jahrzehnten gehabt haben, weil wir das erste Mal eine technologische Entwicklung haben, die genau in den Bereich hineinzielt, in dem wir ja tätig sind. Also es gab, weiß ich nicht, die Robotik und die hat große Veränderungen gerade auch in Wirtschaftsunternehmen erzeugt. Auch Menschen haben ihre Arbeit verloren, weil auf einmal ein Roboter ihre Arbeit gemacht hat. Das hat uns im Kulturbereich aber verhältnismäßig wenig betroffen. Das ist bei KI jetzt ganz anders. Die KI macht genau das, mit dem wir auch im Kulturbereich unser Geld verdienen. Vielleicht nicht ganz so gut, aber für viele dann immer doch noch ausreichend. Und deswegen haben wir eine ganz neue Konkurrenz jetzt bekommen, mit der wir uns auseinandersetzen müssen.
Welche Stellschrauben hat man im Nahbereich zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage von Künstlern oder von freien Kunstschaffenden? Ich sag mal die Stichworte Urheberrecht, ich sag das Stichwort Steuerrecht, ich sag das Stichwort Kartellrecht und Ähnliches. Also durchaus in der politischen Arena kann man da Einfluss nehmen?
Ja, ich glaube, man kann und ich glaube, man muss, und zwar jetzt mehr als je zuvor. Es geht darum, dass es vernünftige Rahmenbedingungen gibt, damit die Kulturwirtschaft sich letztendlich entwickeln kann. Also es geht nicht darum, dass sie quasi mit öffentlichen Mitteln subventioniert oder alimentiert wird, sondern es geht darum, dass sie einen Rahmen hat, damit sie in dem vernünftig arbeiten kann. Den haben wir in bestimmten Bereichen. Also denken Sie zum Beispiel an so einen Rahmen wie die Buchpreisbindung, dass überall ein Buch, was Sie kaufen, dasselbe kostet. Das ist eine wirkliche positive Förderung des kulturwirtschaftlichen Bereiches, nämlich der Verlage und auch der Buchhandlungen. Das ist sehr, sehr sinnvoll. Aber so ein gutes Instrumentarium haben wir für die anderen kulturwirtschaftlichen Bereiche eher nicht. Wir haben für viele davon einen ermäßigten Mehrwertsteuerbereich. Das ist auch eine sehr positive Entwicklung. Aber wir haben ihn auch nicht für alle kulturwirtschaftlichen Bereiche. Und im Moment eben, wir haben ja eben gerade schon drüber gesprochen, KI, wir brauchen Schutz davor, damit diese KI uns nicht quasi den gesamten Markt abgräbt. Und das kann man zum Beispiel durch das Urheberrecht erreichen.
Kunst, Kultur und Medien sind auch eine Ware. Den Satz kennen Sie, ne?
Absolut.
Der ist aus Ihrem Text und der stimmt so.
Der ist auch so. Also ich glaube, es sind einfach zwei Seiten einer Medaille. Also mit Kulturgütern werden natürlich Werte transportiert. Das ist ganz wichtig. Das ist das Zentrale. Aber sie sind gleichzeitig eben auch eine Ware. Das heißt, sie müssen auch verkauft werden. Das heißt, es muss eben auch Menschen geben, die sagen, ja, ich bin dafür bereit, für dieses Musikstück oder für dieses Buch oder für dieses Game, für dieses Spiel, dass ich dafür eben auch Geld ausgebe. Und das müssen wir unter einen Hut bekommen. Das ist aber auch nichts Gegensätzliches, sondern das gehört zusammen. Man kann im Bereich der Kulturwirtschaft ganz erstklassische Kulturgüter, eben auch Kunst, produzieren. Das geht genauso gut, wie das auch im öffentlich finanzierten Bereich funktioniert.
Die Kunst geht nach Brot. Olaf Zimmermann über Kulturwirtschaft war das. In der internationalen Epstein-Affäre gibt es neue Details, aber auch Kritik an der Berichterstattung über den Skandal. Damit beginnt die Kulturmeldung mit Adalbert Sinjavski.
Dass US-Milliardär und Sexualstraftäter Jeffrey Epstein auch mit Kunstsammlern wie Leon Black in Kontakt stand, haben wir bei Kultur heute in dieser Woche berichtet. Nun werden Vorwürfe gegen den ehemaligen französischen Kulturminister Jacques Lang laut. Sein Name werde in den neu veröffentlichten Epstein-Akten mehrere hundert Mal erwähnt, berichtet die Online-Zeitung Mediapart. Ich war vielleicht etwas naiv, räumte Lang ein. Epstein sei aber kein Freund gewesen. An seinem aktuellen Posten als Chef des staatlich kofinanzierten Instituts für die arabische Welt hält Lang fest, entgegen den Rücktrittsforderungen mehrerer Politiker. Der Élysée und das Büro des Premierministers haben ihn für Sonntag zum Rapport bestellt. Unterdessen hat der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen die Berichterstattung über den Epstein-Skandal kritisiert. Er sagte im Deutschlandfunk Kultur:
Also wir erleben im Moment so eine Art Selbstvernichtung eines Skandals. Ganz viel weißes Rauschen, ganz viel umherwirbelndes Informationskonfetti, Splitter, Details, hier ein Foto, da eine Geschichte. Aber es fehlt die sortierende Kraft, das ist mein Eindruck. Es fehlt die sortierende Kraft auch eines vor sich hinrasenden Journalismus.
Meint Bernhard Pörksen. Der Leikam Verlag gilt als der älteste in Österreich und er veröffentlicht ein breites Spektrum an Literatur, anspruchsvollen Kinderbüchern, Sachbüchern sowie Werken aus den Bereichen Wissenschaft und Pädagogik. Noch, denn nun wurde bekannt, dass Leikam sein Literatur-, Sach- und Kinderbuchprogramm einstellt. Auf Anfrage nannte der Verlag nur knapp wirtschaftliche Gründe für den Schritt. Auch andere, insbesondere kleine, unabhängige Verlage, sind derzeit in der Krise. Heidi Lexe, Leiterin der Wiener Stube, die sich mit der Vermittlung von Kinder- und Jugendliteratur beschäftigt, bedauerte im Deutschlandfunk den Sparkus bei Leikam.
Es geht ein wichtiger Player verloren im Bereich der österreichischen Kinder- und Jugendliteratur und der Bereich ist ja ohnehin ein sehr schmaler Bereich. Leikam war da eben in diesen letzten 5 Jahren ein ganz neuer Player, der bestimmte Dinge einfach noch einmal sehr nachhaltig auf den Weg gebracht hat und sehr viele Publikationsmöglichkeiten geschaffen hat für KünstlerInnen und auch ganz neue Impulse gesetzt hat in der österreichischen Verlagsszene.
Sagt Heidi Lexe. Die argentinischen Medien kommen unter Präsident Javier Milei noch stärker unter Druck. Gestern hat das staatliche Büro für offizielle Antworten seiner Arbeit aufgenommen, das, Zitat, Lügen entlarven und Operationen der Medien und der politischen Kaste aufdecken soll. Der Journalistenverband FOPEA kritisierte, die Regierung nutze öffentliche Gelder, um journalistische Arbeit zu überwachen und zu stigmatisieren. Auf der internationalen Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen lag Argentinien im vergangenen Jahr auf Platz 88.
Die Kulturmeldungen waren das mit Adalbert Sinjawski am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse. Die Verhandlungen in Oman zwischen Iran und USA sind beendet. Dies ein Thema in den Informationen am Abend.